Woran glaubst du? Der Radio Day auf Radio 1.
Und an diesem Tag, wo wir also darüber reden, woran wir glauben, warum wir glauben, wollen wir uns das mal richtig erklären lassen von einem Fachmann, der damit auch sein Geld verdient. Er ist Religionswissenschaftler in Stuttgart. Grüß ihn ganz herzlich als Spezialisten Dr. Michael Blume. Hallo, hallo.
Hallo, grüß Gott, Herr Schwab.
Und bevor wir hier irgendwas falsch machen, lassen Sie uns das trotzdem mal richtig genau erklären. Sie sind kein Theologe, Sie sind Religionswissenschaftler. Ich frage es nochmal nach. Heißt das im Prinzip, dass alle Theologen auch Religionswissenschaftler sein sollten, aber nicht alle Religionswissenschaftler sind Theologen?
Ja, also es ist tatsächlich was ganz anderes. Also Religionswissenschaftler dürfen glauben, müssen aber nicht. Theologen sollten schon. Das heißt, wir erforschen Religion nicht aus einer bestimmten religiösen Tradition heraus, sondern so wie Musikwissenschaftler die Musik oder Sprachwissenschaftler die Sprache. Meine Doktorarbeit war beispielsweise über Religion und Hirnforschung. Das heißt, da gucken wir bei Buddhisten genauso wie bei Christen oder Juden. Früher nannte man das auch vergleichende Religionswissenschaft. Ist also was anderes wie Theologie.
Aber trotzdem ist die Frage, erlaubt es an einem solchen Tag, also jemand, der Musikwissenschaften Lehr zum Beispiel muss nicht ein toller Pianist sein. Wie ist es bei Ihnen ganz persönlich? Glauben ist was sehr Intimes, aber ich frage jetzt trotzdem ganz direkt. Also Sie haben mit Grüß Gott gerade begrüßt, also steht da mehr dahinter?
Ja, ja. Also mein Doktorvater ist ein bekannter Religionskritiker, ich bin aber selber evangelisch, glücklich und meine Frau Muslimin, also wir haben alles dabei. Ja.
Das ist eine schöne Mischung für mich zu Hause. Dann helfen Sie uns also, da Sie sich auch beschäftigt haben eben mit dem Gehirn, mit der Tätigkeit des Gehirns. Ist Glaube nicht letztlich dann eine Projektion des Gehirns, etwas, was unser Gehirn sich schafft und damit eben auch unser Gehirn uns das Gefühl vermittelt, dass wir die Existenz Gottes, dass wir seine Gegenwart empfinden können.
Ein ganz klares Jein. Es ist tatsächlich so, dass wir inzwischen recht genau sagen können, welche Gehirnregionen sind beteiligt, wie wird das erstellt. Allerdings ist das natürlich das Gleiche wie zum Beispiel beim Lesen. Ja? Das ist auch Mustererkennung und dann dadurch entziffern wir Buchstaben, daraus entstehen Texte. Da kann man jetzt noch nicht draus schließen, ist der Text dann auch wahr oder ist er falsch. Und genauso ist es natürlich bei der Religiosität. Wir können sehen, was da beim Menschen abläuft und die Nichtgläubigen sagen, seht ihr, ist alles nur Evolution, ist alles nur Hirnforschung. Und die Gläubigen sagen, wie wunderbar hat Gott das Universum eingerichtet, dass wir sogar empfangsfähige Gehirne haben. Das heißt, da beginnt dann tatsächlich wieder der Glaube, dass wir können das inzwischen gut beschreiben, aber das ist weder ein Argument für noch gegen Gott, sondern das zeigt nur, dass wir Menschen Religiosität als Teil unserer Natur haben.
Was ist denn der Glaube ganz genau? Sie haben es ja gerade sehr schön erklärt. Also ich komme wissenschaftlich bis an einen bestimmten Punkt, so habe ich Sie verstanden. Da kann ich also alles auch erklären, das tun Sie als Wissenschaftler auch. Aber dann kommt eben der Punkt, wo ich sage, so Hände hoch, jetzt ist mir alles egal, ab jetzt ist der Glaube das Beherrschende?
Also es ist so, dass schon Charles Darwin, der übrigens Theologie studiert hat, als der Entdecker der Evolutionstheorie, das schon vermutet hat. Und er hat einfach recht gehabt, wie unser Gehirn ist in der Lage, religiöse Erfahrungen zu machen, spirituelle Erfahrungen zu machen, ganz knapp. Abgesagt ist Religiosität der Glaube an höhere Wesen über empirische Akteure, Geister, Ahnen, Götter, Aliens. Da haben wir eine breite Auswahl. Spiritualität sind Entgrenzungserfahrungen, Einswerden mit dem Universum, dem Fußballstadion, dem Buddha. Das heißt also, das haben Menschen unterschiedlich stark. Da sind wir unterschiedlich stark veranlagt. Wir sind religiös unterschiedlich musikalisch, wie das Max Weber mal formuliert hat. Und bei Religiosität kommt ganz stark dazu, wenn es uns schlecht geht. Wenn wir existenziell verunsichert sind, dann rufen Menschen nach höheren Wesen. Wenn es uns längere Zeit einigermaßen gut geht, dann tendieren wir dazu, das auch im Durchschnitt natürlich immer eher zu vergessen.
Das ist so ganz typisch, nicht? Voltaire auf dem Sterbebett, plötzlich will ein Priester sprechen, nicht? Vorher hat er nur gespottet über die Kirche. Das kann man menschlich gut nachvollziehen, nicht? Dass man in diesem Augenblick des existenziellen uns selbst in Frage stellens dann auf die großen Werte kommt, aber dann ist es doch eigentlich zu spät.
Ja, und das ist auch ganz spannend. Also wir können dann zum Beispiel auch erklären, neue Bundesländer, ja, da kam Sozial- und Rechtsstaat mit all seinen Schwächen, aber trotzdem, er war einfach da. Wir haben kaum eine Rückkehr in die Kirchen gehabt. Gehen wir dagegen nach Russland, in die ehemalige Sowjetunion, wo erstmal alles zusammenbrach und die Menschen extreme Unsicherheit ausgesetzt. Da haben wir eine massive Rückkehr in die Kirchen, aber auch die Tempel, Moscheen. Das ist, wenn wir international gucken, tatsächlich der stärkste Faktor. Wenn es den Menschen existenziell gut geht, wird es eher säkularer. Wenn es den Menschen existenz schlecht geht, wird eher religiöser. Aber, das kann man sagen, die Religion hat noch einen Bonus, weil die Religiösen bilden da nicht nur stärkere Gemeinschaften, sondern auch größere Familie. Die haben mehr Kinder. Und deswegen stirbt die Religion nie so richtig aus. Die kommt irgendwie auch immer wieder.
Ich kenne viele Menschen, gerade in unserer Region, die durchaus sich in der Gemeinde aufgehoben fühlen, die also auch in die Kirche gehen, auch am Gemeindeleben teilnehmen und mir trotzdem sagen, weißt du, aber der Glaubenskern selbst, der ist mir ziemlich fremd und der ist mir auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist mir das, was Sie gerade gesagt haben, die Familie. Jetzt könnte man zugespitzt aber sagen, dann beruht dieses schöne soziale Leben doch auf einer Lebenslüge?
Ja, also es gibt die atheistischen Kollegen sagen, es ist eine nützliche Illusion. Ja, also da sozusagen, wir haben da die gemeinsame Vorstellung, wir beten gemeinsam höhere Wesen an, das verbindet uns untereinander. Dann zum Beispiel eine Hochzeit können wir einfach säkular feiern, wir können sie uns aber auch ja im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes segnen lassen. Das ist ja auch schön. Natürlich kann man andersrum auch sagen, so wie wir ja auch über unser Gehirn mathematische Formeln wahrnehmen. Wow, das ist wir ergründen da tiefe Wahrheiten. Da gehört Zweifel dazu, aber da gehören auch tiefe Erfahrungen dazu. Also da ist, muss man dann auch als Wissenschaftler so ehrlich sein und sagen, bis hierher und nicht weiter. Wir können es inzwischen ganz gut erklären, aber streng genommen kriegen wir immer nur den Menschen ins Labor. Gott kriegen wir nicht ins Labor.
Wir reden auch gleich weiter über das Wesen des Glaubens, das Sie erforschen, Dr. Michael Blume bei uns im Gespräch. Wir sprechen mit Michael Blume, er ist Religionswissenschaftler in Stuttgart und erforscht ihm das Geheimnis des Glaubens. Und Sie haben ja vorhin schon so schön gesagt, bekommt Gott nicht ins Labor. Das heißt doch aber im Prinzip, muss man als Wissenschaftler, noch dazu als gläubiger Wissenschaftler oder als gläubiger Mensch überhaupt, nicht ständig sozusagen einen Ausgleich schaffen zwischen meiner Realitätserfahrung, in der, ich sage das jetzt so zugespitzt, Gott nicht vorkommt, im Gegenteil viele Dinge, die gegen ihn sprechen, und mein Glauben dazu ins Verhältnis setzen. Also es ist eigentlich auch eine ständige intellektuelle Anstrengung oder eben das, was Sie als Glaube bezeichnen?
Ja, ich würde aber sagen, das tun wir alle. Also zum Beispiel können wir alle auch Daimler nicht feststellen oder die Bundesrepublik Deutschland oder Menschenrechte. Das sind auch alles Dinge, an die wir glauben können. Ja, wir können sagen, ja, ich glaube an das Menschenrecht der Meinungsfreiheit. Und da werde ich auch sagen, na gut, wir können noch so viele Menschen aufschneiden. Wir werden da drin kein Menschenrecht der Meinungsfreiheit finden. Es ist etwas, das zwischen uns entsteht. Das ist eine imaginäre Identität. Und es gibt Menschen, die setzen dafür ihr Leben ein. Das heißt, wir alle sind als Menschen leben immer in einer auch geistigen Welt, in die wir an Dinge glauben, zum Beispiel auch Wissenschaft selber, ja, oder das sind geistige Konstrukte, von denen wir sagen, die helfen uns durchs Leben, die geben uns nachprüfbare Resultate, und von dem her würde ich also sagen, ein aufgeklärter Glauben, der eben weiß, dass er ein Glauben ist, lässt sich wunderbar mit der Wissenschaft vereinbaren. Für Fundamentalisten, die zum Beispiel wirklich sagen, die Erde in 7 Tagen ähnliches, oder nur die Muslime haben Recht und alle anderen sind Mist, solche Fundamentalisten, die haben Schwierigkeiten mit der Wissenschaft, aber ein aufgeklärter Gläubiger, der kann eigentlich gut in beiden Welten leben.
Also ich glaube zum Beispiel an die Kraft der Natur und an die Naturgesetze. Ich kann die auch nicht alle erklären und ich kenne die nicht alle, aber ich glaube daran, dass die funktionieren. Das ist ja auch eine Art von Glaube. Es gibt ja sehr moderne Theologen, vielleicht auch sogar damals ihr Doktorvater, die sagen, Gott natürlich existiert, aber er ist so weit weg, er mischt sich nicht mehr ein in unser Leben. Dieses Prinzip der Gottesferne, was ich sehr interessant finde übrigens, weil es vielleicht auch der Alltagserfahrung sehr gut entspricht. Wenn es aber so wäre, dann fragt man sich, warum brauche ich ihn dann überhaupt?
Ja, also mein Doktorvater ist religionskritisch, also dem braucht man mit Gott. Günter Kehrer. Kehrer ist. Da war ganz. Es gibt also die angesagten Theorien sind jetzt weniger Deismus, man sagt, Gott steht am Anfang und dann lässt das Universum halt laufen, sondern das sind Panentheismus, also Gott offenbart sich im Geistigen, er gibt uns ein Ziel, Prozesstheologie, er gibt uns die Möglichkeit, Räume auszufüllen und die können wir ausfüllen oder nicht. Das heißt, das sind schon sehr kluge Ansätze, aber es ist ein bisschen ähnlich wie in der Physik. Für die meisten Leute wollen gar nicht so genau wissen, was das mit Quantenphysik auf sich hat. Denen reicht Newton, denen reicht eine ordentliche Physik. Und so ist es im religiösen Leben natürlich auch. Wenn jemand ganz verzweifelt ist, dann will er keinen abstrakten Vortrag hören, sondern dann wendet er sich einfach an Gott. Oder zum Beispiel, vielleicht das noch interessant, inzwischen haben wir mehr Menschen in Deutschland, die an Engel glauben als an Gott, weil Engel sind praktisch, die kosten nichts, die helfen mir und die wollen auch nicht so viel von einem wie der liebe Gott.
Verlangen sich so viel ab. So, eine Frage noch, wir sind ja gerade am Pfingstmontag, ganz logisch, also das Fest, mit dem wir uns einfach schwer tun. Brecht hat so schön gedichtet, nicht? Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Also auch er schätzt dieses Fest nicht so sehr, aber es hat eine große Bedeutung, diese 12 Apostel, die da losziehen und missionieren. Haben die das wirklich so geschafft, meinen Sie, oder lief es dann doch noch anders?
Ja, das Spannende ist also tatsächlich, wenn man es wissenschaftlich liest, dann haben wir tatsächlich, da entsteht eine Gemeinschaft, so ein Gemeinschaftsgefühl, das breitet sich aus, es überspringt Sprachgrenzen. Und das ist natürlich wirklich, wir haben eine Art Urknall in der christlichen Entwicklung dann gehabt. Es war ja eine Gruppe im Judentum unter vielen. Und es sind nur am Ende nur zwei große Gruppen übrig geblieben. Das rabbinische Judentum nach Zerstörung des Tempels und eben die Christen. Und von dem her ist das Pfingsten jetzt nicht so ein ganz uninteressanter Feiertag. Da steckt schon eine Menge Story drin. Und schönes Wetter ist ja meistens auch.
Ja, schön, dass wir das auch noch gesagt haben und diesem Fest nochmal so einen heiligen Rahmen gegeben haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen einen wunderschönen Feiertag. Ich sprach mit Dr. Michael Blume, Religionswissenschaftler in Stuttgart, der uns erklärt hat, was wir da eigentlich heute überhaupt feiern. Vielen Dank Ihnen.